Weil ich glaube, als Museum haben wir schon auch eine Verantwortung dazu, dafür zu zeigen, was im Moment gerade interessant ist, was gerade im Entstehen begriffen ist. Ja, die digitale Kunst ist etwas sehr auch Kurzlebiges. Es kann sein, dass es am nächsten Tag oder in der nächsten Stunde schon vorbei ist, weil es wieder was Neues gibt. Aber dennoch ist es wichtig, das festzuhalten, weil es Teil unserer Kultur ist, unserer Gesellschaft ist und vor allem ist es Kunstgeschichte.
Was mit Kunst? Ein Podcast von und mit Johann König.
Heute zu Gast der Museumsdirektor und Kurator Dr. Alfred Weidinger. Lieber Alfred, herzlich willkommen.
Schön, dich zu hören.
Alfred, mich interessiert immer am meisten, wie meine Gästinnen zu Kunst gekommen sind. Wie ist Kunst in dein Leben gekommen und wann hast du festgestellt, dass es professionellen Umgang mit Kunst gibt?
Das war ein längerer Weg. Also ich habe ja als Uhrmacher begonnen, bin Uhrmachermeister, habe da auch schon diese Zeit begonnen, Texte zu schreiben über historische Zeitmesser. Habe ich dabei natürlich auch also sehr mit Philosophie auseinandergesetzt, also vor allem mit griechischer Philosophie. Und meine ersten Ausstellungen gemacht, damals halt einfach noch mit historischen Uhren, mit auch durchaus auch mit historischen Möbeln. Und dann habe ich diesen Job dann etwa 4 Jahre als Meister gemacht. Bin aber eigentlich immer mehr vom gewissermaßen kreativen Bereich, also in die Administration abgerutscht und habe dann irgendwann entschlossen, es muss Schluss sein. Ich kann mich noch gut erinnern, das war also kurz vor Weihnachten. Das Weihnachtsgeschäft habe ich noch gemacht, das natürlich also in der Uhren- und Juwelenbranche sehr, sehr wichtig ist. Und habe gekündigt und habe im März begonnen, an der Universität in Salzburg zu studieren, Kunstgeschichte und klassische Archäologie.
Und das im Uhrenhandel sozusagen oder in der Uhrenbereich hat, das war in Salzburg, wo du da gearbeitet hast und den Meister gemacht hast?
Ja, das war eigentlich im Waldviertel, da gab es also eine Bundesschule, die sich also da, wo man diese Ausbildung also machen konnte. Also ich habe also richtig Uhren gebaut, das konnte ich, also Zeitmesser bauen und habe sie natürlich auch also historische Zeitmesser dann lange Zeit restauriert, habe mich dann also auch mit Juwelen auseinandergesetzt, also habe in Idar-Oberstein Ausbildungen gemacht am Gemologischen Institut, also ich habe Diamanten graduiert, also habe das ganze Programm, das man in dieser Branche absolvieren kann, das habe ich absolviert. Aber ich habe dann einfach gemerkt, dass es, also wenn man sich also für das Kreative interessiert, dann war für mich die einzige Konsequenz, also das aufzuhören und die Seite zu wechseln, also die Perspektive zu wechseln.
Und dann bist du aber an die Universität und hast Kunstgeschichte studiert?
Ganz genau.
Also ja.
Kunstgeschichte und klassische Archäologie.
Und die Kunstgeschichte hört wahrscheinlich bei Duchamp auf, oder? Die man da studiert hat.
Ich würde sagen, fast ja. Also ich glaube, Duchamp ist da schon also etwas besonders fortgeschrittliches in der Zeit gewesen. Also wenn man so will, also war meine Ausbildung eher also auch konzentriert auf die Renaissance. Da bin ich auch sehr, sehr gut. Also kann mich heute noch sehr, sehr gut bewegen in der Kunstgeschichte. Und also möchte das in keiner Art und Weise irgendwie missen, diese Ausbildung. Da habe ich ja immer auch sehr, sehr viel für Philosophie interessiert. Das war also auch also in der Zeit, in der ich studiert habe, ja noch als eigentlich sehr relevant und ohne Philosophie ging es eigentlich nicht. Und das hat mich auch also noch menschlich sehr weit gebracht.
Interessant.
Gesagt, also, und Zeit, die ich nicht missen möchte.
Und dann bist du direkt nach dem Studium, ging es bei der Albertina in Wien los oder was war der erste?
Ja, das war so. Also ich habe mich natürlich auch also für die Moderne interessiert. Also und ich wohne ja am Attersee, also bin dort aufgewachsen. Und wenn ich so aus dem Blick mache, also aus meinem Fenster, sehe ich also mehrere Klimt-Gemälde zeitgleich. Und da habe ich damals eigentlich sehr geärgert, das war also in den 80er Jahren, dass die Bildtitel falsch sind. Also es wurde der falsche See benannt, der falsche Ort, die falsche räumliche Situation. Und ich habe mir gedacht, okay, das muss ich jetzt ändern, weil das ist ja verrückt, das kann doch nicht sein, dass die Wissenschaftler, die Kunstwissenschaftler sich ja einfach aus irgendwie falschen Daten also aufsitzen und eigentlich also das Bekannte immer noch weiter tradieren. Und dann haben wir begonnen, also mich mit Klimt auseinanderzusetzen.
Ganz kurz, ja. Weil ich glaube, das ist total interessant, das wissen, glaube ich, viele Hörerinnen und Hörer nicht, dass viele Werke oft einfach zugeschrieben wurden und man irgendwie davon ausging, da ist ein See drauf und dann sagte man, okay, in der Zeit hat der oder die da und da gelebt, das muss der und der See sein und dann ist diese Zuschreibung im Werksverzeichnis gelandet und das liest man immer wieder, auch in der Provenienzforschung, dass dann Titel falsch übersetzt wurden oder einfach falsch zugeschrieben, und dann reiht sich diese falsche Zuschreibung über Katalogreproduktion zu Katalogreproduktion, und du hast dich der Sache angenommen und das aufgearbeitet.
Ganz genau. Also ich bin davon ausgegangen, dass nichts, was geschrieben ist, stimmt, und habe versucht, das einfach für mich neu zu recherchieren. Also haben wir mit der Biografie des Künstlers auseinandergesetzt und eben dann 1988 also eine erste Klimt-Ausstellung gemacht, noch in meiner Studienzeit. Und die hat dann sehr, sehr gut funktioniert. Also wir hatten wirklich also viele, viele Besucher. Und dann bekam ich
ein Angebot
aus der Albertina. Die Ausstellung habe ich gemacht in der Villa Paulig am Attersee in Seewalchen, also mein Heimatort. Das war also eine Villa, in der Gustav Klimt also seinen allerersten Sommeraufenthalt am Attersee verbracht hat.
Mhm. Und dann hast du da aber auch Leihgaben organisiert aus den großen Häusern.
Ja, genau. Das hat gut funktioniert. Also es hat mir damals noch geholfen, also der Eigentümer der Kronenzeitung, das ist ein wichtiges Blatt also in Österreich, das hat der Herr Dichand, der ein Haus am Attersee hatte, und der hat gesagt, also, naja, wie willst du das finanzieren? Auch die Leihgaben. Und dann habe ich gesagt, also, naja, wenn ich jetzt keine Unterstützung kriege, dann muss ich halt wahrscheinlich den Militärdienst machen, irgendwo im Ausland, um dann die Schulden zu verdienen. Also ich habe ihn dann wirklich also vorgeprescht. Und ich kann mich noch sehr gut erinnern, und dann sitze ich dort bei ihm, also das war 1988, und sage dann, na, wie viel brauchst du denn? Und er sagt, er hat irgendwie so, ja, 200.000 oder 300.000, also Schilling waren das, glaube ich, damals noch.
Durch sieben, oder?
Ja, so ungefähr. Und, ja. Dann hat er gesagt, reicht das? Sage ich, ja, sicher reicht das. Und dann hat er mir einen Check ausgeschrieben, es war noch also eine Zeit, in der noch Checks ausgestellt worden sind, und reicht mir den rüber. Und das war es eigentlich. Und so musste ich einen Militärdienst im Ausland machen. Die Ausstellung war sehr erfolgreich, hat sogar seinen Gewinn erwirtschaftet. Also wir waren damals erfolgreicher als die Landesausstellung, die in Oberösterreich stattgefunden hat, was die Besucherzahl anbelangt. Und das erste Mal war, dass diese Villa öffentlich zugänglich war, aber am Ende war es eine Studentenparty, die gut funktioniert hat. Daraufhin habe ich ein Angebot bekommen aus der Albertina und bin ihm dann in die Albertina gekommen.
Aber es ist interessant, die Tochter ist das dann wahrscheinlich, ne? Das ist ja auch eine super Sammlerin, die sich viel mit junger zeitgenössischer Kunst beschäftigt, die Dichand.
Ganz genau, ja, ist richtig.
Ja, ja. Und aber auch interessant, das heißt, du hast einfach oft die Initiative selber in die Hand genommen, und offensichtlich hat aber auch so ein gewisses Entrepreneurial-Ansatz, also irgendwie eher so unternehmerisch zu agieren, war immer auch ein essentieller Teil deiner Praxis.
Ja, auf jeden Fall, das möchte ich sagen. Also auch das Unternehmerische hat ja immer eine Rolle gespielt. Das ist auch heute noch wichtig.
Und dann hast du aber wirklich Kunstgeschichte geschrieben, weil danach jetzt Titel anders korrigiert wurden, ja?
Ja, also ich habe dann meine Diplomarbeit gemacht, also über Gustav Klimt, also meine Dissertation habe ich dann über Oskar Kokoschka geschrieben, und bin dann der Autor von den Werkkatalogen. Also ich habe einen Werkkatalog der Gemälde von Gustav Klimt herausgegeben und bin da nach wie vor noch also international sehr, sehr gut vernetzt. Wenn irgendwo etwas aufgetaucht von Gustav Klimt oder etwas unsicher ist, dann ist das sehr, sehr schön, weil ich immer noch kontaktiert wäre. Und dasselbe betrifft Aquarelle und Zeichnungen von Oskar Kokoschka.
Und dann bist du darüber bei der Albertina gelandet und hattest aber auch quasi einen kaufmännischen Verantwortung?
Ja, durchaus bis zu einem gewissen Grad, also vor allem also in der Bauzeit, also die ganze Rekonstruierung oder Restaurierung der Albertina und auch die Neubauten, das Depot, das der vollautomatische Speicher, das geht also auf meine Initiative zurück, und das habe ich damals auch also geleitet und musste natürlich auch also in kaufmännischer Hinsicht bis zu einem gewissen Grad verantworten.
Ja, und die Rolltreppen auch, ne? Die sind
genau,
auch.
Die Rolltreppen auch, ganz genau, das war also ein Wettbewerb, kann mich gut erinnern, den eigentlich die Zaha Hadid gewonnen hätte, aber die Zaha hat eine großartige Idee eigentlich, aber mit der Zaha konnte man es dann am Ende nicht verwirklichen, weil der Entwurf vom Holland viel praxisnaher war und eigentlich keine Vorbereitungszeit bedurfte.
Und du hattest gerade kurz Kokoschka erwähnt. Kokoschka hat ja eine Zeit lang mit einer Puppe gelebt, und du hast das, glaube ich, reenacted und hast quasi dich da, oder wie nennt man das, Method Acting, da reinversetzt und das quasi nachgelebt. Erzähl mal was dazu.
Naja, also ich bin nicht zur Puppe geworden, aber wir haben also dann diese Puppe nacharbeiten lassen. Also wir kannten ja die Gebrauchsanweisungen, es gab ja sehr präzise Beschreibungen von Oskar Kokoschka, also von seiner Puppenmacherin aus München damals überliefert worden sind.
Und wir haben erzähl vielleicht nochmal für die nicht sozusagen so tief mit der Kunstgeschichte informierten Hörerinnen und Hörer kurz was zu Oskar Kokoschka und zu dieser Puppengeschichte.
Ja, also es war so, also es gab eine sehr leidenschaftliche Begegnung. Der junge Kokoschka, sexuell noch relativ unerfahren, hat die sehr erfahrene Alma Mahler kennengelernt, sich also buchstäblich also in sie verliebt, und die beiden hatten dann also über 3 oder nahezu 4 Jahre wirklich also eine leidenschaftliche Begegnung, also eine Liaison, die wirklich sehr, sehr intensiv war. Das hat das gesamte Schaffen von Kokoschka also vor allem in dieser Phase geprägt. Und da sind wir jetzt also noch in den 1910er Jahren. Und dann Alma Mahler hat sich dann also den Gropius gesucht und hat den Oskar Kokoschka verlassen. Kokoschka wollte sich das Leben nehmen. Er hat sich dann freiwillig zum Kriegsdienst gemeldet, der ist Erster Weltkrieg, und ist dann auch tatsächlich also schwerst verwundet worden. Aber die Verwundung hat ihn nicht zum Tod geführt, sondern hat ihn dazu motiviert, dann also wirklich sich also gegen den Krieg zu äußern, und sich und hat einfach erkannt, dass das voller Wahnsinn ist, was da passiert. Und ist eben dann dadurch auch zum Pazifisten geworden. Und was aber dann weiter passiert ist, also mit Alma Mahler, also das war wirklich ein Trauma für ihn, das sehr, sehr lange nachgewirkt hat. Vor allem ist es wieder aufgepoppt in seiner Dresdner Zeit. Er hat ja dann eine Professur in Dresden bekommen und hat dort zahlreiche so Aquarelle auch gemalt und einige Bilder. Und da ist ihm die Idee gekommen, also dass er vielleicht also doch also eine Puppe bauen lässt, also die das Abbild der Alma Mahler ist. Und mit der hat er dann also auch in die Gesellschaft eingeführt, also mit der ist er herum, sie war lebensgroß, mit der ist er herum, also in den Gasthäusern herum, also ich gehe mal davon aus, dass er mit dieser Puppe auch Sex hatte, das kann man ganz gut erkennen, zumindest also gab es die voraussetzende Körperöffnungen dazu.
Und, er ist auch mit ihr in die Oper gegangen, ne?
Ja, er ist in die Oper gegangen, also ich sage, es war also eine Gesellschaftsdame von ihm. Und die hat er natürlich auch in seiner Bildwelt sehr, sehr intensiv verarbeitet. Und irgendwann einmal nach einer durchzechten Nacht, ist sie wahrscheinlich auch schon in so einem nicht mehr ansehlichen Zustand gewesen, hat er sie entsorgt, also weggeworfen. Und damit war das Thema Alma Mahler für ihn erledigt.
Und weißt du, wie die Gesellschaft darauf reagiert hat, dass der immer diese Puppe dabei hatte?
Naja, die hat auf den, also ich würde mal sagen, nicht auf diese, ich meine, er war sehr ernstzunehmender Künstler in der Zeit
bereits. Ja, und war eine große Nummer, ne?
Also er war eine große Nummer.
Wichtige Figur, ja.
Vor allem in Deutschland, derzeit war einer der wichtigsten Künstler überhaupt, das in den 20ern. Daher hat er auch diese Professur bekommen, die damals noch wirklich sehr bedeutend war. Und in der Zeit war er der bedeutende Künstler, und die Gesellschaft hat das einfach akzeptiert. Natürlich auch. Der Fetisch von Kokoschka war etwas, das war damals also absolut im Gerede. Und er hat es ja nicht verborgen, weil er auch, dieser Fetisch kommt ja auch in seinen Bildern, in seinen Aquarellen, Gemälden, Druckgrafiken sehr intensiv vor.
Und weiß man, wie die Alma Mahler darauf reagiert hat?
Na, das weiß man nicht. Also ich kenne ja ihre Familie sehr gut. Also die Nachkommen. Also
ist nicht überliefert.
Die Nachkommen, aber es ist nicht überliefert.
Okay. Und dann hast du, um das besser zu verstehen, diese Puppe nachbauen lassen?
Ich habe die Puppe von einem Puppenmacher oder von Puppenmachern von den Bundestheatern also in Wien, die auch also für die Staatsoper Ausstattungen machen etc., die haben ja dann die Puppe nachgemacht und die haben auch in einer Ausstellung gezeigt.
Und die ist jetzt in der Sammlung oder wo ist die?
Ja, die befindet sich jetzt also in der Sammlung des Belvedere.
Ah ja. Weil ins Belvedere bist du gegangen nach der Albertina und hast auch da quasi vielen, wie soll man sagen, Neubau oder Sanierungen verantwortet, ne?
Ja, habe auch dort die Sanierungen also in meiner Zeit verantwortet. Also die Sanierung des unteren Belvedere, der Orangerie und noch also Adaptierungsarbeiten im historischen Schloss, also im oberen Belvedere, und natürlich die Generalsanierung des 21er Hauses.
Richtig, richtig, wo der Pavillon für die Weltausstellung umgewandelt wurde von Krischernitz zur Ausstellungshalle und jetzt immer noch als 21er Haus heißt es jetzt, ne? Eine Kunsthalle für österreichische Kunst.
Ja, genau. Es ist ein sehr spannender Bau, wirklich also ein großartiger Pavillon, der natürlich auch in seiner Konzeption auf Mies van der Rohe zurückgeht. Und es ist aus meiner Sicht immer noch das einzige Museum der Welt, in dem es keine Mauern gibt.
Ja, ist schon beachtlich, was es alles in Wien gibt, ne? Albertina, Belvedere, Mumok, 21er Haus, jetzt das Albertina Modern, also wirklich eine beeindruckende Vielzahl. Dich hat es dann aber nach Leipzig verschlagen, also nachdem du erst bei der Albertina warst und dann am Belvedere, hast du das Museum in Leipzig übernommen und hast da dann auch angefangen, stark dich mit digitaler Kunst und neuen Medien zu beschäftigen. Wie bist du dazu gekommen oder was ist sozusagen anders als in anderen Bereichen?
Es war, ich glaube, was entscheidend ist, war Social Media, nicht? Also ich bin ja noch in einer Generation aufgewachsen, also in der, also ich habe ja noch mit Schreibmaschine geschrieben, also mit einer mechanischen, das ist dann eine elektrische geworden, dann gab es einen sogenannten Schreibcomputer, also den habe ich immer noch zu Hause. Also ich bin sozusagen durch diese ganze Medienwirtschaft auch dann gewandert und irgendwann kam das Internet, das auch nutzbar war. Das heißt also, Informationen konnte man sich also im Internet auch so organisieren. Und natürlich habe ich so früher sehr, sehr viel Zeit also in Bibliotheken verbracht, weil das war sozusagen also meine Hauptinformationsquelle. Aber das ist dann durch das Internet, das ist also weitgehend abgelöst worden, also ist es abgelöst worden, würde ich sagen, also auch heute. Und im Kunstbereich war es natürlich genauso, dass du einfach die Möglichkeit hast, also vor allem über Instagram und andere Kanäle, also Facebook würde es nicht meinen, aber vielleicht Instagram, wirklich zu sehen, also was in der Welt passiert. Weil über Zeitungen hat man sehr eingeschränkten Reflexionsraum. Aber Internet hat also die Grenzen aufgemacht und das fand ich also ungemein spannend und war sehr früh einen Twitter-Account gehabt, habe sehr früh einen Instagram-Account gehabt und habe dann plötzlich gesehen in meiner Leipziger Zeit, dass sich da jetzt also eine Künstlergeneration also mit der Möglichkeit auch also ihre Kunst über Instagram zum Beispiel zu verbreiten oder auch also Instagram selbst benutzt, um Kunst zu produzieren, dass das plötzlich also ein super Thema geworden ist. Und die Community ist immer größer geworden und habe damals auch also die Annika Meyer kennengelernt und habe sie eingeladen, einmal nach Leipzig zu kommen und dann haben wir überlegt, also etwas eine Ausstellung zu konzipieren. Und die haben wir dann gemacht und das war, glaube ich, also in Deutschland war es die erste Ausstellung, also eine institutionelle Ausstellung, die sich also mit dieser Kultur auseinandergesetzt hat. Und dann ging es eigentlich Schlag auf Schlag weiter.
Und jetzt als Klimt-Experte und eben auch jemand, der sich viel mit digitaler Kunst und auch mit NFTs, die eben verwendet werden, um digitale Kunst zu handeln. Ich glaube, ihr seid auch eins der wenigen Museen jetzt in Linz, die das aktiv betreiben und eine richtige Sammlung da aufbauen. Jetzt hat das Belvedere vor, ich weiß nicht, 2 Jahren, glaube ich, eine digitale Reproduktion von Klimts Kuss fraktionalisiert. Wie blickst du auf solche Projekte? Also vielleicht, um das nochmal kurz zu beschreiben, der Kuss ist natürlich eins der berühmtesten Gemälde von Klimt und auch eins, das vermutlich die meisten Touristinnen und Touristen ins Belvedere bringt und für den entsprechenden Eintritt verantwortet. Und jetzt wurde dieses Bild nicht das Original, sondern ein digitales Foto eben in Einzelteilen verkauft in Zusammenarbeit mit dem Belvedere. Man erwirbt aber quasi jetzt keine Nutzungsrechte und auch kein Eigentum an dem Kunstwerk natürlich, sondern es ist so ein bisschen wie mich hat so ein bisschen an diesen Handel mit Sternen erinnert, den es mal in den 90ern gab, wo man so Sterne für die Freundin kaufen konnte. Es ist aber natürlich verständlich, dass alle Museen immer schauen, wie können sie noch irgendwelche Einnahmen generieren, um Ausstellungen zu machen oder Ankäufe zu finanzieren. Ja, wie blickst du darauf?
Ja, du sprichst es auch genau an. Es ist der letzte Punkt, was du erwähnt hast. Es ging darum, um Einnahmen zu generieren. Ich fand es also etwas schade, weil der ganze Markt ist ja, am Ende ist er gebildet worden durch KünstlerInnen international. So also ein super Hype, den haben wir alle mit das erlebt, aber am Ende ist er getragen worden in erster Linie von Künstlern. Also wir haben ja auch also heute auch noch mit sehr, sehr vielen Künstlern der ersten Generation zu tun, die sich damit auseinandergesetzt haben. Und die haben das alle so furchtbar gefunden, weil also sagen wir, wenn das Belvedere eines gemacht hat, ist die banalste Form also einer Tokenisierung von Kunst, dass das Belvedere gewählt hat, das ist reine Marketinggeschichte, aber sie haben also für die digitale Kunst also überhaupt nichts getan. Und das ist das, aus meiner Sicht, das ist nicht verwerflich, also eine Marketingaktion zu betreiben, also um Mittel aufzustellen, also für das Museum, das finde ich grundsätzlich sehr, sehr gut und also auch durchaus auch ein NFT ist durchaus also eine Möglichkeit, aber um sozusagen den vom KünstlerInnen aufbereiteten Boden dann auszubeuten durch eine reine Marketingaktion und nichts den KünstlerInnen zuzuführen, die am Ende verantwortlich waren, auch für den durchaus ersten Erfolg, das finde ich also als Museum oder so als vom Staat geförderten Museum muss etwas verwerfen.
Ja, ich finde interessant dabei, dass in so einem Neuland, wo eigentlich alle noch nicht so richtig verstanden haben, was ist das, wie funktioniert das, für was kann das verwendet werden, und dem Ganzen auch mit wahnsinnig viel Skepsis auf der einen und Hype auf der anderen Seite begegnet wird, ist es eben schwierig, das auseinanderzuhalten und die Kommunikation richtig zu machen, weil ich glaube, tatsächlich haben viele Leute geglaubt, sie erwerben jetzt einen Teil des originalen Kunstwerks, ne? Was natürlich ziemlich verrückt ist, weil das ist ja auch Gott sei Dank noch bei Museen so, dass die nicht veräußern. Findest du das richtig? Findest du, Museen sollten niemals an die Bestände gehen?
Ja, das finde ich, also, aber das hängt vielleicht auch mit meiner Generation zusammen und auch mit dem, dass ich bin am Ende so museumssozialisiert, das in Wien worden oder in Österreich, wenn man so will. Und da finde ich eigentlich ganz gut, dass ein Objekt, das also für eine Sammlung erworben ist, das auch immer ein Objekt in dieser Sammlung bleibt. Und ich habe es immer verglichen, auch als eine Inventarnummer im Museum, also in einem österreichischen Bundesmuseum zum Beispiel oder einem österreichischen Museum, ist durchaus vergleichbar auch also mit einer Blockchain. Weil das ist festgeschrieben und ich finde das eigentlich ganz gut, weil damit also hält man auch also ab, dass das Museumsdirektoren und Direktorinnen dann plötzlich zu Kunsthändlern werden. Und ich finde das ganz gut so. Also ich finde gut, wenn es da zwei unterschiedliche Perspektiven und auch Positionen gibt.
Weil es ist ja interessant und auch, glaube ich, vielen gar nicht bewusst, dass das Museum of Modern Art zum Beispiel regelmäßig ja Kunstwerke verkauft. Es gibt dieses tolle weiße Buch von Michael Escher, glaube ich, wo er die ganzen, dann wird nicht von Verkauf gesprochen, sondern von De-Acquisition, also De-Akquisition. Und darüber natürlich dann auch immer den Kunstmarkt mitnehmen und dann den, sage ich mal, schlechtesten Picasso verkaufen, der dann aber immer noch viele Millionen bringt und damit Neuerwerbungen machen. Und das ist natürlich in Deutschland oder in Österreich eigentlich undenkbar. Ich glaube auch, weil man Angst vorm Populismus hat, dass dann gesagt wird, wollen wir denn jetzt den Warhol oder wollen wir ein neues Fußballstadion oder sowas? Ne? Nach deiner Zeit in Leipzig hast du jetzt eine ganze Gruppe von Museen übernommen in Linz und bist wieder in Österreich gelandet. Und das Interessante ist aber bei Linz auch, und das ist auch meine Frage, ob das eine Rolle gespielt hat, weil Linz ist ja die Heimatstadt der Ars Electronica und ich glaube, dass das erste Kunst-Digital-Festival überhaupt, oder?
Ja, kann man so sagen. Ja. Seit
wann? Seit den 80ern? Mhm. Seit den 70ern sogar. Und hat das eine Rolle gespielt? Seid ihr Austragungsort der Art?
Also wir sind kein Austragungsort, also die konzentrieren sich immer auf unterschiedliche Gebäude oder Gebäudekomplexe. Das, dieses Jahr war es also im Posthof zum allerletzten Mal. Aber nachdem die Ars Electronica also ein Festival ist, das heißt, also wir sprechen hier von einer durchaus also sehr hohen internationalen Präsenz von KünstlerInnen und Interessentinnen, aber über einen Zeitraum von etwa 4-5 Tagen. Wir sind also ein Museum, also wir bieten sozusagen die digitale Kunst also permanent. Und das machen wir einerseits mit einem Standort also im Metaverse, also wir betreiben seit 2,5 Jahren, also wir feiern nächstes Jahr, also im Frühjahr, das 3-Jahre-Jubiläum mit einem eigenen Museum, eigenes Ausstellungsprogramm, eigenen Kurator, eigenen Leiter eines virtuellen Standorts, wo wir also unsere KünstlerInnen zeigen. Und auf der anderen Seite haben wir also im Francisco Carolinum, das ist das klassische Museum, also das haben wir neu programmiert und das ist das Haus für Fotografie und Medienkunst. Und da findet derzeit zum Beispiel eine sehr beachtete AI-Ausstellung statt. Also wir haben jetzt auch viele KuratorInnen, auch aus dem Ausland, die uns hier Beiträge liefern und haben hier ein sehr, ich würde sagen, ein sehr homogenes und sehr wichtiges Programm. Und da bauen wir aber natürlich schon also auch durchaus auch auf die Leistungen der Ars Electronica an. Die haben zum Beispiel auch irgendwann einmal, also vor vielen Jahren, auch den Refik, den Anatol eingeladen. Und der war eben hier, aber halt sozusagen damals noch als junger Student. Und aber für die Ars Electronica ist das eigentlich also erledigt. Aber wir als Museen, wir sagen also, okay, wir setzen uns auch also mit diesen Menschen auseinander, die Berührungen also mit der Ars Electronica hatten und arbeiten sie halt dann systematisch, kunstwissenschaftlich auf. Und das ist etwas, glaube ich, was uns sehr auszeichnet. Es gibt also für jede Ausstellung, die wir konzipieren, gibt es auch einen eigenen Katalog an wissenschaftlichen. Und da unterscheiden wir uns ja wesentlich von der Ars Electronica. Und das ist eben sehr gut. Auf der einen Seite hast du ein Festival, das international wirksam wird und auf der anderen Seite haben also wir ein Museum, die auch durchaus Inhalte der Ars Electronica spielt, aber etwas also breiter, etwas größer aufgearbeitet, als es in einer kurzzeitigen Messe oder Festival es möglich ist.
Klar, und dann natürlich in der Sammlung auch konserviert.
Kaufen, ne? Auch seit nahezu 3 Jahren. digitale Kunst an und haben uns zwischenzeitlich eine ganz schöne Sammlung zusammengestellt.
Und erzähl mal, wie viele Häuser verantwortest du denn und wie ist das strukturiert in Linz? Weil ich glaube, die meisten können sich gar nicht vorstellen, was für eine Vielart an Museumsangeboten es in Linz gibt.
Ich arbeite ja für das Land. Also wir sind, haben ein Unternehmen gebildet, das heißt die Oberösterreichische Landeskultur GmbH. Und da sind also die, wenn man so will, die Dachmarke für insgesamt 17 Museen oder Ausstellungshäuser. Und die sind aber nicht nur in Linz, sondern die sind im ganzen Bundesland verteilt. Also wir haben einen Standort, zum Beispiel das Sisi Cottage, also das Cottage der Kaiserin Elisabeth. Das ist also ein Teil aus unseres Unternehmens, in dem wir regelmäßig Ausstellungen machen. Genauso gut auch als an der Donau einige Römerstandorte mit großen Hallen, in denen wir also Überreste der Römerzeit also konservieren und auch dort auch immer wieder regelmäßig also Ausstellungen. Das gehört genauso dazu wie immer so drei Kunstmuseen, die sich natürlich also hier in Linz konzentrieren. Und das eine ist das angesprochene Francisco Carolinum auf drei Geschossen, also ein Medienhaus. Dann gibt es das Schlossmuseum, das ist ein klassisches Landesmuseum, wie es auch in Deutschland gibt, in dem also die gesamte Kultur, die gesamte Geschichte eines Landes sich also artikuliert in unterschiedlichen Ausprägungen. Und dann gibt es noch das UK, das ist, in dem ich auch also mein Büro habe. Und das UK ist also ein experimenteller Ort, würde ich meinen, in dem also auch sehr zeitgemäße Themen verhandelt werden. Jetzt zum Beispiel gerade eine Ausstellung zum Thema der Queerness.
Mhm. Und in dem OK-Zentrum habe ich vor vielen Jahren mal eine Ausstellung gesehen von der Emily Jassier und jetzt eine von Eva und Adele, aber die Anna Jammerleuwer-Ausstellung, die ihr gemacht habt, die war nicht dort, oder?
Ja, die war im Schlossmuseum. Also wir haben im Schlossmuseum, gibt es einen, vor 10 Jahren hat man so einen Neubau dort gemacht und dort haben wir so eine sehr attraktive Ausstellungshalle, die etwa so 1200, 1300 Quadratmeter groß ist und dort haben wir die Anna Jammerleuwer gezeigt.
Das ist vielleicht ganz interessant, auch nochmal da ein paar Worte drüber zu verlieren. Ich habe vor vielen Jahren mal eine Ausstellung mit der Anna Jermolover gemacht, ihr jetzt gerade. Und jetzt ist Anna Jermolover die Künstlerin, die Österreich auf der Venedig-Biennale vertritt. Vielleicht willst du uns ein bisschen was über die Ausstellung erzählen.
Unsere Ausstellung war als also Retrospektive angelegt. Also natürlich gab es auch von unserer Seite die Hoffnung, dass Anna Jermolover, wir wussten sehr, sehr früh, dass sie sich bewerben wird. Und in Österreich ist es so, man muss sie bewerben, also wird dann nicht also ernannt. Und dann also gibt es also eine Jury, die dann darüber also befindet, ob jetzt also die, oder welcher Bewerber, welche Bewerberin also für die Biennale also ausgewählt wird. Wir haben also etwas gehofft, das Zeitfenster war günstig. Und deswegen haben wir auch versucht, also einen sehr umfangreichen Katalog also für die Ausstellung zu präsentieren. Das alles hat, glaube ich, ganz gut zusammengeholfen. Und unsere Kuratorin, die Gabriele Spindler, ist auch dann die Kommissarin dieser Ausstellung. Und wir freuen uns schon also auf das Ergebnis. Also ich gehe mal davon aus, dass es durchaus auch mit unserer Ausstellung, die wir gemacht haben, also es war eher eine umfassende Ausstellung, auch zu tun hat. Dass es also irgendwie Relikte unserer Ausstellungen, also unsere Ausstellung also auch dann in Venedig zu sehen sein wird. In der Installation von Anna Jermolova.
Weil das Interessante ist ja, die Anna Jermolova ist aus Russland geflohen vor vielen Jahren und dann in Österreich gelandet und geht auf ihre biografischen Stationen. Zum Beispiel ein Highlight in eurer Ausstellung fand ich die Röntgen-Schaltplatten. Also das sind eben Röntgenbilder, auf die dann Rock'n'Roll-Musik oder unterschiedliche andere verbotene ich weiß nicht, ob auch Reden dabei war, ich glaube, es geht vor allem um Populärmusik, gepresst wurden und dann konnte man diese Röntgenbilder auf einem Plattenspieler abspielen und sie hat eben quasi aus diesen Objet Trouvé, Faximiles neue Installationen gebaut, also quasi die neu zusammengestellt auf so Leuchtkästen, wie man eigentlich ein Röntgenbild beim Arzt anschauen würde. Ja, vielleicht kannst du uns noch ein bisschen was über ihre Biografie und ihren und was sie inhaltlich quasi ausmacht oder was sie gezeigt hat erzählen.
Naja, sie ist aus, wie du erwähnt hast, sie ist aus politischen Gründen ist sie geflohen. Sie hat damals also in Russland eine eine Zeitung, eine Widerstandszeitung mitverantwortet. Und das hat dann zu großen Problemen geführt. Und hat dann die Familie beschlossen, auszuwandern, also das Land zu verlassen, sind dann nach Österreich, waren dann in Dreiskirchen, also in einem so einem Refugee Camp. Also das auch, das durchaus auch berüchtigt ist, also war sicherlich also keine einfache Zeit für sie, also auch in diesem Refugee Camp also zu sein. Und hat sich halt dann also in
Sie war extrem jung, ne? Sie war, genau, ich glaube, irgendwie 18 oder sowas, ne?
Ist dann hier, also auch in Österreich, also hat sich sozialisiert und hat sich dann also auch allmählich also von den ganzen Nebenklängen also emanzipiert und begonnen, Künstlerin zu werden. Und hat sie ein sehr, sehr kritisches, sehr, sehr durchaus auch selbstreflektiertes also Werk, das auch immer wieder mit einer so einer leicht also humoristischen Komponente auch verbunden ist, was ich sehr spannend finde eigentlich. Und das ist das, was ihr künstlerisches Schaffen ganz im Besonderen prägt. Es ist ihre Biografie, die eine große Rolle spielt. Natürlich auch also ihre Gedanken, die auch also mit ihrer Geschichte zusammenhängen. Also es ist eine zutiefst biografische Künstlerin, die wirklich also außerordentliche Werke schafft. Und gerade auch also hier in dem österreichischen Bereich, oder durchaus aus dem Deutschen kann man ja dazu zählen, das ist ja am Ende dieses Einkunstraum, passt sie, glaube ich, sehr, sehr gut rein. Das ist, sie erfüllt etwas, was also viele andere KünstlerInnen also hier nicht so erfüllen können. Und das war aber sicherlich auch also mit ein ausschlaggebender Grund, warum man sie dann also zur Vertreterin Österreichs auf der Biennale in Venedig im kommenden Jahr ausgewählt hat.
Ja, finde ich besonders bemerkenswert, weil natürlich russische selbst Dissidenten es nicht so einfach haben gerade. Und erzähl nochmal, was jetzt so in nächster Zeit zu erwarten ist. Ich bin immer sehr beeindruckt, wie viel du gleichzeitig machst und bewegst. Und auch vor allem, dass ganz oft du Neuland betrittst. Also die auch schon mit den Krypto-Wienern fand ich zum Beispiel hochinteressant. Das ist so ein Kollektiv, die eben auch so digitale, aber auch physische Welten schaffen. Eva und Adele fand ich auch eine mutige und sehr interessante Ausstellung. Es war erstaunlich zu sehen, wie früh die sich eben mit Identität und ja Transsexualität oder Selbstbestimmung beschäftigt haben. Schon, ich weiß nicht, Anfang der 80er, oder? Wie früh
ja, sie haben sich kennengelernt, also eigentlich also im Jahr der Wende.
Ah, 89.
Und da beginnt das künstlerische Schaffen von den
beiden. Ja. Und ich glaube, eine von den beiden ist Österreicherin,
wenn man die ja das so aus der sagen Zukunft darf. Kommen, kommen ne? Natürlich aus der Zukunft, wie wir alle ja. wissen, aber ja. ich würde mal sagen, es gibt also einen durchaus auch einen Österreich-Konnex.
Oder man spricht auch mit österreichischem Akzent in der Zukunft.
Ja, ganz genau, das ist ganz gut. So könnte man es, glaube ich, sehr charmant und sehr elegant formulieren. Das würden die auch akzeptieren, würde ich meinen.
Und was erwartet uns als nächstes in Linz?
Naja, wir sind jetzt dabei, also unser Programm für das kommende Jahr vorzubereiten. Und da würde ich sagen, also ich bin jetzt also am Weg, also in die USA. Wir machen also eine Ausstellung, eine Retrospektive von Lynn Hirschman, die ich also wirklich als Künstlerin, die sehr, sehr schätze, ist also eine wirklich eine Pionierin. Wir machen zeitgleich, wird dann stattfinden, eine Ausstellung von Hart, also auch eine Medienpionierin, die auch also in Berlin auch vor kurzem gezeigt hat. Und ja, und so in diese Richtung, also entwickelt sich das weiter. Also wir bleiben dran. Es ist sehr spannend, gerade jetzt auch im Zusammenhang mit Lynn Hirschman, die, ja, sie hat also im ZK immer mal eine sehr spannende Ausstellung gemacht, das hat Peter Weibel noch gemacht. Aber dann, wie ich mit ihr dann auch telefoniert habe, das ist entstanden. Wir haben also eine Art, also einen NFT-Tag gemacht, also in Linz, also glaube ich im vergangenen Jahr. Und da haben wir die Annika Meyer auch gemacht und wir haben sie dann zugeschaltet und dann haben wir gesprochen über Ausstellungen. Da hat sie eben gesagt, ja, also man kennt ihr Werk eigentlich nicht, also nur vielleicht 20%, das ist etwas, was bekannt ist, und 80% existieren nicht. Und sie würde eben so gern wieder mal eine größere Ausstellung machen. Und dann habe ich dann sozusagen online gesagt, okay, dann machen wir das, ja, dann machen wir das einfach nächstes Jahr. Ja, aber wir halten unser Wort und jetzt ist es soweit, jetzt machen wir die Ausstellung und nächstes Jahr wird aber eben auch, was ich weiß, wird auch Julius Toschek wird etwas machen zu Lynn Hirschman, also wird es eher um Videos geben natürlich, auch das Museum of Modern Art in New York macht nächstes Jahr seine Ausstellung mit Lynn Hirschman. Aber es ist ganz gut, also man merkt einfach, man ist dann doch nicht ganz allein. Wobei bei den ganz Jungen sind wir oft also ganz allein, also man ihr macht sehr viel, was sehr angenehm ist, also haben zumindest das Gefühl, nicht ganz allein zu sein, aber es gibt, dass man sich also mit Jungen auseinandersetzt und auch Geld in die Hand nimmt, also du hast die Kryptowiener angesprochen, das ist halt im Museumsgeschäft leider sehr, sehr selten.
Und ist das was, wo du sagen würdest, das ist quasi halb-halb, zur einen Hälfte machst du es, weil du es interessant findest und zur anderen Hälfte auch, weil es niemand anders macht? Also, oder hat das auch schon was mit der Geschichte von Linz zu tun?
Nein, das hat weniger mit der Geschichte von Linz zu tun. Es hat einfach damit zu tun, ich glaube, dass ich einfach schon so lange im Geschäft bin, dass ich einfach gesehen habe, dass man die Jungen eigentlich viel zu wenig unterstützt. Also gerade die Institutionen, weil also da bin ich in einer Zeit also im Museum sozialisiert worden, in dem es halt hieß, ja, also jeder Künstler, der muss zumindest einmal, weiß ich nicht, also mindestens also 40 oder 50 Lebensjahre haben. Der muss schon lange durch das Galeriegeschäft gegangen sein und irgendwann einmal hat er sich sozusagen die Lorbeeren verdient, dass er in einer Institution ausgestellt werden kann. Und das ist etwas, was ich zutiefst ablehne. Das können keine Bewertungskriterien sein. Ich finde einfach, wenn etwas interessant ist, weil ich glaube, als Museum haben wir schon auch eine Verantwortung dazu oder dafür zu zeigen, was im Moment gerade interessant ist, was gerade im Entstehen begriffen ist. Ja, die digitale Kunst ist etwas sehr auch Kurzlebiges. Es kann sein, dass es am nächsten Tag oder in der nächsten Stunde schon vorbei ist, weil es wieder was Neues gibt. Aber dennoch ist es wichtig, das festzuhalten, weil es Teil unserer Kultur ist, unserer Gesellschaft ist und vor allem ist es Kunstgeschichte.
Ja, ich finde es nur besonders bemerkenswert, um an den Anfang unseres Gesprächs anzuknüpfen. Du kommst sozusagen vom Handwerk zu Klimt Kokoschka und bist jetzt quasi in der Digitalrenaissance, Lynn Hirschman, die wieder quasi eine Museumsausstellung bekommt, die sie wahrscheinlich schon lange verdient hätte. Du zeigst eben viele digitale jüngere Positionen. Und das finde ich schon einen sehr bemerkenswerten Sprung quasi von der Kunstgeschichts-Olymp in die digitale Kunst. Und vielleicht ist es aber auch möglich, weil du mal einen Blick von außen hattest und nicht quasi die Ochsentour von Anfang an der Kunstgeschichte gemacht hast. Kann das sein?
Ja, ist durchaus möglich. Ich denke, dass es damit zusammenhängt. Und ich glaube auch, dass ich bin mein ganzes Leben also sehr, sehr viel gereist. Und also kenne sehr, sehr viele Perspektiven. Ich glaube, das ist auch in der Kunst wichtig. Ich kenne viel zu viele Kollegen, die halt irgendwie, wenn die mal irgendwo sind, dann gehen die auch nicht mehr weg, die fahren vielleicht irgendwo auf Urlaub, aber es gibt keinen Perspektivenwechsel. Und ich denke, dass dieser Perspektivenwechsel ganz entscheidend ist. Und das ist auch der Grund, glaube ich, warum auch Galeristen oder Kunsthändler da durchaus auch den Museen also meistens die Nase vorn haben, einfach deswegen, weil sie es gewohnt sind zu reisen, weil sie es gewohnt sind, also auch neue Perspektiven zu sehen, neue Perspektiven einzunehmen. Und ich finde das auch also durchaus zeitgemäß, dass wenn das auch irgendwann einmal im Museumsgeschäft ankommt.
Und findest du, das Reisen ist immer noch so nötig oder kann man auch viel jetzt über Social Media neu für sich entdecken?
Ich glaube, es ist notwendig, auch wenn es jetzt nicht so schön ist, weil natürlich also, ist CO2 so ein Gedanke, wobei ich sehe das sehr, sehr entspannt, weil wir haben ja auch eine große naturwissenschaftliche Abteilung und bei diesen Debatten, auch bei diesen CO2-Debatten, also bemühen wir in erster Linie Politiker, also nicht Fachleute dazu, was mich also immer wieder verwundert, aber ungeachtet dessen ist es, glaube ich, wichtig. Also wenn man wirklich aus einem Perspektivenwechsel machen will, möchte, dann ist es notwendig, auch zu reisen. Ich muss mir an den Ort begeben, muss versuchen, die Kultur zu verstehen. Wir müssen raus aus dem Ding, weil wir sehen alles aus unserer westlichen Sozialisierung her. Es ist immer nur aus unserer Perspektive die entscheidende. Das haben wir halt leider auch also in unserer DNA schon also fest verankert, was ja schwierig ist, meiner Sicht. Aber wir sollten trotzdem versuchen, unsere Perspektiven also immer wieder mal zu neu auszurichten. Und da ist es notwendig, zu reisen.
Und gibt es auch, nochmal auf Lynn Hirschman zu sprechen zu kommen, gibt es auch, sage ich mal, vergessene Ikonen der österreichischen Digitalkunst?
Ja, das sind auch, an denen sind wir auch dran. Das sind nicht so viele, aber die gibt es natürlich auch. Und da sind wir dabei. Also ich möchte jetzt also noch keine Namen nennen. Aber wir sind dann, würde ich sagen, 3 bis 4 durchaus auch international relevanten österreichischen KünstlerInnen dran, die sich mit Digitalkunst und bereits sehr, sehr früh damit auseinandergesetzt haben. Und auch die, und selbst die Kryptowiener, möchte ich sagen. Mhm. Also auch wenn das jetzt eine ganz andere Generation ist, aber die haben also auch bis zu arbeiten immer weiter, die sind Pioniere der ersten Stunde halt auch aus diesem NFT-Feld kommend. Und bis heute haben sie keine einzige institutionelle Ausstellung gehabt oder Ausstellungsteilnahme gehabt, also außer unsere große Ausstellung mit Rieseninstallationen, die wir also hier in Linz gezeigt haben. Also es ist nach wie vor wichtig, dass wir uns mit diesen Leuten auseinandersetzen und auch mit der Geschichte der digitalen Kunst, weil die ist ja, die haben wir ja vollkommen verdrängt, also im Museumsgeschäft. Und kennen wir bis heute nicht.
Ich glaube, dass das auch viel damit zu tun hat, dass es einfach keinen Markt gab. Und dadurch, dass der Markt das nicht aufnehmen konnte, gab es auch nicht so viele Mitstreiterinnen und Mitstreiter, die sich auch noch dafür eingesetzt haben. Ich glaube, dass das oft unterschätzt wird. Hast du die Lynn Hirschman mal besucht?
Ja, also ich besuche sie jetzt. Also ich bin also in 3 Wochen bin ich bei ihr in San Francisco und dann gehen wir durch ihr gesamtes Archiv und überlegen, welche Arbeiten wir in Linz im kommenden Jahr zeigen können.
Nimm uns mal kurz mit, für was steht sie und was ist sozusagen das, was sie besonders macht?
Ja gut, sie ist eine Generation, also in der, die ist ja auch eine Generation, also in der, das hat begonnen, da gab es noch keinen Fernseher. Also und dann kam der Schwarz-Weiß-Fernseher, dann kam der Farbfernseher. Also natürlich ist das alles also sehr monitororientiert und sie hat halt versucht, genauso wie Peter Weibel, hat einfach also versucht, das auszureizen, was gibt das Medium her? Und sie ist halt auch eine Figur, die durch alle Medien gegangen ist, ja, weil seit also die von Videorekordern weg, also über Kameras, also die ist in jedem Medium am Ende zu Hause, also unglaublich flexibel. Diese Flexibilität, die zeigt sie auch heute noch. Und das ist daher verwundert, wenn man Arbeiten von ihr sieht und sie gleichberechtigt neben Nam June Paik stellt, dann ist das etwas vollkommen Selbstverständliches. Und auch vielleicht noch Arbeit von Peter Weibel dazu. Das ist etwas, was ja eine Selbstverständlichkeit ist. Aber nicht eine Selbstverständlichkeit ist in der Kunstgeschichte, aber keine Selbstverständlichkeit im Museum. Leider immer noch nicht.
Und wie meinst du, kommt es, dass das dann wie übersehen oder wiederentdeckt werden muss?
Ja, ich glaube, dass sich, also digitale Kunst ist durchaus auch ein Geschäft, mit dem sich Museen in erster Linie auseinandersetzen sollten. Weil, nämlich wie du auch erwähnt hast, ich sehe das ja genauso, ob das ja auch miterlebt, dass wenn man sagt, dass in den 1980er, 1990er Jahren kam es zu einem Erstarken der Malerei. Und natürlich, und der Kunstmarkt also hat darauf reagiert und es ist einfacher, also ein Gemälde zu verkaufen als ein digitales Kunstwerk. Ob das jetzt ein NFT ist, ob das jetzt also ein Werk ist, das man auf einer CD oder auf einer DVD gespeichert hat, ein Gemälde ist halt einfach, hat durch seine physische Präsenz, durch die Wahrnehmungsmöglichkeiten, die man hat, ist das einfach ein ganz anderes Medium als eine digitale Kunst. Und ich glaube, das ist einfach die Ursache. Und darum meine ich eben, weil digitale Kunst, das ist Ausprägung unserer Gesellschaft, ist wichtig, spielt für die Kunstgeschichte also ganz eine entscheidende Rolle. Und daher ist es wichtig, dass sie in erster Linie mal vor allem auch Museen oder Institutionen mit digitaler Kunst auseinandersetzen. Weil es am Ende nach wie vor noch ein Minderheitenprogramm ist.
Ja, was interessant ist, weil eigentlich die Künstlerinnen und Künstler ja immer sich mit allem, wie du das gerade beschrieben hast, ne, dann gab es auf einmal den Camcorder und dann fällt er den Toni Urslers und Dara Birnbaums und Dan Grahams in die Hände und dann arbeiten die damit und eigentlich beschäftigen sich Künstlerinnen und Künstler natürlich immer mit den aktuellen Möglichkeiten und die gilt es eben auch zu zeigen und zu sammeln und zu dokumentieren. Vielen Dank, dass du uns mitgenommen hast auf deine Reise und uns ein bisschen Ausblick gegeben hast. Es bleibt spannend. Und die Lynn Hirschman-Ausstellung ist wann?
Bis nächstes Jahr, beginnt im September.
Super, also in einem Jahr von jetzt. Dann gutes Archiv stöbern und vielen Dank für das Gespräch.
Danke, Johann. Alles Liebe nach Berlin.
Was mit Kunst? Ein Podcast von und mit Johann König.